Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 6 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Fritz Hamann. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und nehmen vor Ort diesen Podcast auf. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
In der letzten Folge haben wir gehört, dass Hamann einen Gehilfen oder Geliebten hatte. Mit Hans Granz kam ein Parasit in sein Leben, der ihn nicht nur finanziell an die Nieren ging, sondern auch seine Mordserie befeuerte. Hamann tötete nicht mehr nur aus sexueller Lust, sondern nun auch, um seinen Geliebten mit neuen Kleidern auszustatten. Er tötet immer mehr Opfer in immer kürzerer Zeit. Und wir haben erfahren, welche Maschinerie hinter den Morden in Gang gesetzt wurde. Wie viel Profit Granz und Hamann mit dem Verkauf der Altkleider der Toten gemacht haben.
Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort, denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben. In dieser Folge wollen wir uns ansehen, wie Hamann so lange unter dem Radar der Polizei und Gesellschaft morden konnte. Wieso ist niemandem aufgefallen, dass der nette Nachbar von nebenan in Wahrheit ein Werwolf ist?
Kerstin, wir sind heute an einem der für mich ehrlicherweise schaurigsten Orte. Wir sind in der Kahlenberger Neustadt, einem der Stadtteile Hannovers, genauer gesagt in der Roten Reihe. Wie wirkt es hier auf dich?
Wenn man nicht weiß, was hier passiert ist, total idyllisch. Wir stehen jetzt vor der früheren Hausnummer 4, aber hier hat Hamann gewohnt und mindestens 20 Menschen umgebracht.
Aber das Haus steht heute nicht mehr. Wir sitzen gerade auf einer kleinen Mauer, hinter der früher wahrscheinlich das Mordhaus war.
Und das Haus wurde abgerissen. Tatsächlich gibt es die Hausnummer 4 in der Roten Reihe heute bewusst nicht mehr, damit niemand an der Mordadresse wohnen kann.
Stattdessen ist an der Stelle eine Grünfläche mit ein paar Büschen und Birkenbäumen drauf, was für mich die schaurige Atmosphäre heute am Herbstabend ganz gut unterstreicht.
Geht's noch oder hast du zu viel Angst, Tobi?
Nee, geht noch. Wer sich die Rote Reihe mit der heutigen nicht mehr existierenden Nummer 4 selbst ansehen möchte, schaut bei unserem Instagram-Kanal mordvorort-podcast vorbei. Da haben wir euch die Bilder hochgeladen.
Jetzt aber was anderes. Hast du eigentlich nette Nachbarn?
Soweit ich weiß, ja. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, muss man dazu sagen, aber es gibt den ein oder anderen Smalltalk, immer ein Hallo und natürlich das gegenseitige Pakete annehmen. Wieso?
Wir werden heute über Nachbarschaft sprechen. Was ist denn der häufigste Vorwurf, wenn es zu einem Verbrechen kommt?
Warum hat es niemand mitbekommen?
Tür an Tür und keiner will was gewusst, gesehen oder wahrgenommen haben. Wir schauen uns das heute mal in Hamanns Umkreis genauer an und welche Rolle die Nachbarschaft bei ihm in diesem ganzen Mordkonstrukt einnimmt.
Dann machen wir doch mal ein paar Klingelstreiche in Hamanns Nachbarschaft. Sechs Jahre nach dem ersten Mord an Friedel Rothe geht in Hannover die Angst um. Denn Friedel ist nicht der einzige Junge, der spurlos verschwunden ist. Bald schon verbreitet sich in den Straßen Hannovers ein dunkles Gerücht. Ein Werwolf treibe sein Unwesen.
Wir wissen nun, dass es Hamann war, der für das Verschwinden vieler Jungen verantwortlich war. Doch die Menschen damals wussten noch nicht, was wir heute wissen. Fakt ist, Hamann hat 24 Menschen auf dem Gewissen. Über mehrere Monate hinweg hat er gemordet. Wie ist das möglich? Hat Hamann ein ausgezeichnetes Versteckspiel getrieben? Oder hätte den Menschen Hannovers nicht etwas auffallen müssen? Zumindest den direkten Nachbarn. Wir erinnern uns, das Zimmer, in dem Hamann und Granz wohnten, ist ja gerade mal 7 Quadratmeter groß. Und die Wände des Altstadtzimmers sind dünn. Ständig gehen viele unterschiedliche Jungen bei Hamann ein und nicht alle wieder aus. Dann gibt es immer wieder Tage und Nächte, in denen Hamann niemanden in sein Zimmer lässt und Besucher abweist. Die beiden Fenster zur Straße sind dann sorgsam verhängt und das Schlüsselloch der Tür ist verstopft. In diesen Momenten ist er damit beschäftigt, eine Leiche zu zerlegen. Aus seinem Zimmer dringen dann laute Klopfgeräusche. Mit der Rückseite eines Hackebeils zertrümmert er Knochen. Er schlägt so doll zu, dass den Nachbarn unter ihm der Putz von der Decke fällt. Die Nachbarn beschweren sich über die Geräusche, doch Hamann ist um keine Ausrede verlegen. Er sagt, er würde sich die Schuhe besohlen. Oft ist in den Tagen darauf die gemeinsame Toilette im Hof verstopft. Hier entsorgt Hamann Teile seiner Opfer. Und oft sieht man Hamann in den Tagen darauf mit schweren Paketen aus dem Haus gehen. Den Nachbarn erzählt er dann, es seien Fleischpakete, weil er doch mit Hühner, Kaninchen, Kalb und Pferdefleisch handele. Später werden diese Nachbarn sagen, ihnen sei aufgefallen, dass Hamann oft mit Fleischpaketen das Haus verließ, aber nur selten mit welchen reinkam.
Bei all diesen Punkten wirkt es absurd, dass niemand etwas von den grausamen Taten mitbekommen haben will, die sich eine Tür weiter, ein Stockwerk höher oder tiefer abgespielt haben. Die Nachbarn wissen zwar um die Verstöße gegen das Unzuchtsgesetz und auch davon, dass Hamann ein Kleinkrimineller ist. Doch niemand scheint Hamann ernsthaft für einen Mörder zu halten. Hamann ist schließlich bei der Mitternachtsmission und tut Gutes für obdachlose Jungen. Und wer für die hannoversche Kriminalpolizei arbeitet, der kann doch kein schlechter Mensch sein. Außerdem hat jeder in gewisser Weise ein Interesse daran, beim Hamann nicht allzu genau hinzusehen. Immerhin profitieren fast alle von ihrem Nachbarn als fairem Händler. Über einen Invalidenausweis komme Hamann an Altkleider heran, die er günstig abgibt. Und über einen speziellen Freund, dem Schlachter Karl, erhalte er Fleisch, das er für die Hälfte des sonst üblichen Preises weiterverkauft. Davon erhalten auch die Nachbarn etwas. Hamann verteilt Fleisch und klein gehackte Knochen, angeblich vom Kalb. Dafür erhält er Gegenleistungen. Mal wird ihm seine Wäsche gewaschen, mal bezahlt er statt mit Geld mit frischem Fleisch. Die Gefälligkeiten unter den Nachbarn sind bald schon als Fleisch- und Kleiderfreundschaft Klein-Venedigs bekannt.
Niemand scheint sich zu fragen, wer dieser Schlachter Karl überhaupt ist, der den mysteriösen Fleischhandel ermöglicht. Mal behauptet Hamann, Schlachter Karl komme aus Ricklingen, mal aus Ronnenberg. Dann wieder habe er einen Stand in der Markthalle. Auch später im Prozess verläuft die Suche nach der Herkunft des Fleisches im Sande. Ein Schlachter Karl kann nie ausfindig gemacht werden.
Hast du mal etwas von deinen Nachbarn mitbekommen, was dir suspekt vorgekommen ist?
Zu Hause nicht, dass ich wüsste, aber auf der Arbeit habe ich mal einen Streit mitbekommen über uns. Das war ganz schön laut und da haben wir uns im Büro auch echt Sorgen gemacht, was da oben wohl passiert. Auf jeden Fall ist dann ein Kollege hochgegangen und hat nach dem Rechten gesehen. Fand ich echt stark von ihm, weil du weißt ja auch einfach nie, was einen hinter den Türen erwartet. Wie ist es denn bei dir?
Das kommt jetzt ganz darauf an, wie viele Nachbarn den Podcast hören. Also ich sage mal so, ich hatte auch Nachbarn in meiner Studentenzeit, bei denen es laut war, vor allem nachts. Aber ich sag mal so, es war keine Gefahr im Verzug, wenn du verstehst, was ich meine.
Okay.
Aber ich muss sagen, zu deiner Geschichte, genau dafür wünscht man sich doch Nachbarn, die in solchen Situationen dann noch eingreifen können. Also keine Nachbarn, die alles überwachen.
Sondern welche, die nicht wegschauen. Weißt du was? Genau so einen gibt es auch im Fall Fritz Hamann. Als sich in den Zeitungen die Anzeigen von vermissten Jungen häufen, gibt es zumindest einen Nachbarn, dem die Vorkommnisse bei Hamann erst komisch, irgendwann verdächtig vorkommen. Es ist der Händler Christian Klobes. Schräg gegenüber von Hamanns Wohnung liegt sein Zigarrenladen, in dem sich auch Hamann täglich Zigarren und Zigaretten kauft. Er hat aus seinem Laden heraus freien Blick auf Hamanns Zimmer. Er bemerkt die Jungen, die in das Haus hineingehen. Nicht jedes Mal sieht er sie aber wieder hinauskommen. Dass Hamann in den Tagen darauf vermehrt Würstchen vom Schlachter Karl unter den Nachbarn verkauft, kommt ihm komisch vor. Klobes merkt sich von nun an die Gesichter der jungen Männer, die er in Hamanns Gesellschaft auf der Insel sieht. Als wieder einmal ein Junge gesucht wird, geht er aufs Polizeipräsidium und lässt sich ein Foto des Vermissten zeigen. Es ist einer der Jungen, die er zusammen mit Hamann gesehen hat. Die Polizei ordnet eine Hausdurchsuchung bei Hamann an. Man findet zwar die Kleider des Jungen und Hamann gibt sofort zu, dass er mit dem jungen Mann geschlafen hat. Er bestreitet aber, zu wissen, wo der Junge jetzt ist. Tatsächlich taucht der Vermisste einige Tage später bei seinen Eltern wohlbehalten wieder auf. Es ist ein falscher Alarm also.
Ein anderes Mal kommt die Polizei in der Nacht, um Hamanns Zimmer zu durchsuchen. Aber Hamann macht nicht auf. Stattdessen ruft er durch die Tür, dass eine Hausdurchsuchung zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht zulässig sei, solange kein Befehl zur Verhaftung vorliegt. Kommen Sie also um 6 Uhr wieder, wird er wohl gesagt haben. Die Beamten ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Als sie am nächsten Morgen wiederkommen, können sie nichts Verdächtiges finden. Ein anderes Mal bemerkt Klobis, dass Hamann oft gegen Abend mit Paketen oder Säcken seine Wohnung verlässt. Als er ihn wieder einmal mit einem schweren Sack die Leine entlang gehen sieht, schleicht er ihm nach. Hinter einem Busch versteckt, beobachtet Klobis, wie Hamann den Sack in den Fluss wirft. Doch als der Zigarrenhändler nun erneut bei der Polizei erscheint, um seine Beobachtungen mitzuteilen, wird er als lästiger Wichtigtuer abgewiesen. Zu oft haben sich Klobis Anschuldigungen nämlich als vermeintlich falsch entpuppt. Außerdem arbeite man mit Hamann als Spitzel zusammen. Daher kenne man ihn und wisse, dass er zwar etwas seltsam und ein Kleinkrimineller sei, aber mehr doch auch nicht. Es ist fast so, als ob sich eine höhere Gewalt schützend vor Hamann und seine Verbrechen stellt. Der Zufall will, dass immer dann, wenn die Polizei eingreift, nichts Besonderes zu entdecken ist.
Klobis verliert die Lust, weiterhin als privater Späher tätig zu sein. Er gibt später zu Protokoll, es hat doch keinen Zweck, das Treiben anzuzeigen. Hamann behält immer recht, er ist mit allen Beamten auf Du und Du. Wäre Klobis hartnäckig geblieben, hätten seine Beobachtungen im Laufe der Zeit wohl zur Aufdeckung der Morde geführt. Doch Hamann macht etwas, das er immer macht, wenn ihm das Pflaster zu heiß wird, die Nachbarn vermehrt Nachfragen stellen oder aufmerksam aus dem Fenster schauen. Er zieht um. Notfalls auch alle paar Wochen. Zuletzt und bis zu seiner Verhaftung lebt er in der roten Reihe Nummer 4. Dort scheinen die Nachbarn besonders bereit, die Augen vor dem Werwolf nebenan zu verschließen.
Nicht weit von Hamanns Zimmer in der roten Reihe befindet sich der Friseurladen von Fridolin Wegehenkel und seiner Frau. Hier lässt sich das ganze Viertel rasieren und die Haare schneiden. Auch Hamann zählt von nun an zu Wegehenkels Kundschaft. In der Regel bezahlt er seinen Haarschnitt vor allem mit Fleisch. Oft trifft man sich mittags bei Wegehenkels im Laden, um einfach eine Runde zu plaudern. Bald schon ist das Friseurehepaar für Hamann weit mehr als nur Dienstleister. Sie werden so etwas wie eine Art Ersatzfamilie. Bei Wegehenkels feiern Hamann, Granz und Witkowski Weihnachten und Neujahr. Sie singen gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht und zünden die Kerzen am Weihnachtsbaum an. Und wenn Hamann mal wieder Altkleider vorrätig hat, dann denkt er immer zuerst an Frau Wegehenkel, die sich bald schon als fleißige Unterhändlerin für Hamanns Jungen- und Männerkleidung hervortut. So gelangen die Kleider der Opfer schnell aus dem Haus und Spuren werden verwischt. Dass die Kleidungsstücke aus immer neuen Morden stammen könnten, ist für sie wohl undenkbar.
Noch näher an Hamann dran und am meisten profitiert hat aber seine Vermieterin, Frau Engel. Sie wohnt in der ersten Etage des Hauses, in dem Hamann ein Zimmer im vierten Stock mietet. Frau Engel ist 50 Jahre alt, klein und dürr. Ein kleiner, mit allen Hunden gehetzter, in allen Wassern gewaschener Zwergteufel, wie sie Zeitzeugen beschreiben. Hamann und Frau Engel lernen sich im Frühling 1923 kennen. Es ist die Zeit, in der es Hamann durch die Beobachtung vom Zigarrenhändler Klobis langsam zu heiß in seiner Nachbarschaft wird. Die beiden kennen sich bereits flüchtig vom Sehen. Frau Engel vermietet nämlich nicht nur Zimmer. Sie arbeitet auch als Putzfrau im Polizeipräsidium. Dort, wo Hamann für seine Spitzeltätigkeiten ein- und ausgeht. Nun treffen die beiden auf der Insel aufeinander. Frau Engel hatte sich gerade Fleisch holen wollen, aber keines mehr bekommen. Hamann bietet ihr einen Pfund Pferdefleisch an, für 35 Pfennig, statt der üblichen 60. Es ist der Beginn einer speziellen Verbindung, eine Art Fleischfreundschaft. Bald sind die beiden per Du, gehen miteinander ins Kino und auf Hamsterfahrten. Und als im Haus von Frau Engel ein Zimmer frei wird, zieht Hamann ein. Am Ende werden in diesem Zimmer mindestens 20 Jungen den Tod finden.
Seine Miete zahlt Hamann meist mit Altkleidern und Fleisch. Ganz nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Die Altkleider verkauft Frau Engel weiter. In ihrem Radfahr- und Turnverein findet sich immer jemand, der gerade eine Krawatte, einen Hut oder eine Hose billig erwerben möchte. Regelmäßig ist Hamann mit und bei seiner Vermieterin in der Küche und darf dort auch Sülze kochen. Zu Weihnachten macht Hamann in der Engelschen Küche auch einmal Wurst in Därmen. Frau Engel wird später sagen, die Wurst sei gut gewürzt gewesen und habe wie Brägenwurst geschmeckt. Auch von der Sülze und dem ausgeglühten Fett habe sie jedes Mal ein Teil abbekommen. Aber seit April 1924 habe sie kein Fleisch mehr von Hamann bezogen, weil ihr danach stets übel wurde und sie das Fleisch nicht mehr essen mochte. Es habe seltsam süßlich geschmeckt. Frau Engel, was sagen wir dazu?
Also zählen wir das doch nochmal kurz auf. Sie freundet sich mit Hamann an, gibt ihm eine Wohnung, kriegt statt Miete Kleider und Fleisch, die sie wiederum weiterverkaufen kann.
Na, und die Wände waren auch nicht dick. Also wenn jemand etwas mitbekommen haben muss, dann sie. Wir haben ja auch in einem Videofragment gesehen, wie sie da vor der Türe stand. Sie machte auf mich ehrlicherweise einen echt abgeklärten Eindruck. Da war wenig Schock darüber, was in ihrem Haus passiert ist. Und sie wirkte auf mich wie eine Art Vermieterin, die ganz genau, aber ganz genau weiß, was, wer, wo und mit wem passiert.
Naja, und es kamen 20 Jungen rein und nie wieder raus. Komisch auch immer dann, wenn sie wieder eine Ladung Fleisch haben wollte. Da war Schlachter Karl dann scheinbar wieder auf Zack.
Ich muss auch sagen, dass ich gerne mehr von ihr erfahren hätte. Ihre Persönlichkeit, ihre Perspektive.
Ja, voll. Ich glaube, sie hat ihrem Namen keine Ehre gemacht. Also nach allem hat sie nach Granz am meisten von den Morden profitiert. Also vielleicht war es auch ein aktives Wegschauen.
Naja, wir haben ja auch schon das Zitat von dem Chronisten gehört, wo er sagt, dass die Achtung vor dem menschlichen Leben auf einem Nullpunkt war und eigentlich jeder sich selbst der Nächste.
Mit Hamann hatte sie natürlich einen Mann im Haus, der Eindruck machte und so Sicherheit schafft.
Sie bekommt Essen für ihre Küche.
Und sie bekommt Kleidung, die sie weiterverkaufen kann. Also Sicherheit, Nahrung, Einkommen. Sie ist also auch abhängig von Hamann, der sie wie mit einer Nabelschnur versorgt.
Und in der damaligen rauen Zeit, wer weiß, ob wir nicht auch weggeschaut hätten.
Vielleicht wären wir aber auch so mutig gewesen wie zwei Damen, die einen Verdacht haben und den genauer untersuchen. Es gibt zwei Personen, die noch näher an Hamann sind als Frau Engel. Dörchen und Elli. Sie sind zwei von Granz' Frauenbekanntschaften, die immer wieder mit Hamann und Granz feiern und trinken, mit Granz schlafen und tagsüber fürs Putzen von Hamann bezahlt werden. Es sind die beiden Frauen, die Teil der Partygesellschaft waren, als Fritz Franke in der vorherigen Folge verschwand. Hamann konnte ihnen nicht richtig erklären, wohin der Junge so plötzlich aufgebrochen sei. Es war doch so ein netter Abend, den hätte man sicher nochmal wiederholen können, werden die Frauen wohl gedacht haben. Gerade dieses Verschwinden ist es, das bei ihnen jetzt Nachforschung auslöst. Denn schon öfters zuvor haben sie sich darüber gewundert, wie oft Jungen verschwinden, nachdem diese in Hamanns Gesellschaft gesehen wurden. Zwei Tage nach der Partynacht und dem Verschwinden von Fritz Franke reinigen Dörchen und Elli wieder einmal Hamanns Zimmer. Hamann ist nicht da und sie nutzen die Gelegenheit und durchwühlen den Raum, ohne genau zu wissen, wonach sie eigentlich suchen. In der Schublade des Tisches finden sie die Zigarrenspitze und die Brieftasche des vermissten Jungen. Die hätte er doch sicher nicht so einfach zurückgelassen. Sie öffnen auch die Butzenklappe. Dort finden sie eine blutige Schürze und einen großen Topf voller Fleischstücke. Die Stücke sind voller Haare. Was ist hier passiert? Kann es etwa sein, dass... Dörchen und Elli haben ein ungutes Gefühl. Sie wollen das Fleisch von einem Experten begutachten lassen. Die beiden greifen sich zwei Teile Fleisch und gehen damit zur Polizei. Dort hält sich der Rechtsmediziner die Stücke nur an die Nase und sagt, riechen kann ich es heute nicht, denn ich habe den Schnupfen. Aber das sieht ja ein Blinder. Es sind Schweineschwarten.
Also, Kerstin, was denkst du über diese, ich nenne es jetzt mal Fleischfrage? War es Menschenfleisch?
Es klingt absolut schrecklich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschenfleisch war. Also die Tatsache, dass die Stücke voller Haare waren, das ist nicht nur eklig, das ist doch auch verdächtig, oder?
Ja, aber mein Highlight im negativen Sinne, der Rechtsmediziner. Da untersucht er das Fleisch nur auf Geruch hin? Und dabei fällt ihm ein, ach, Ich bin ja noch völlig verschnupft. Also, ehrlicherweise, das grenzt doch wirklich an Arbeitsverweigerung.
Ja, voll. Und leider reiht sich der Rechtsmediziner damit in die Reihe derer ein, die alle weggesehen haben. Egal jetzt, ob bewusst oder bei Accident sozusagen. Und wie wir gehört haben, spielt ja auch die Polizei dabei noch eine große Rolle. Aber lass uns dazu nochmal in einer der nächsten Folgen ausführlich sprechen. Aber jetzt stelle ich natürlich auch dir nochmal die Frage, war es Menschenfleisch? Was glaubst du?
Von meiner Seite aus klares Ja. Woher sonst sollte Hamann sein Fleisch so günstig bezogen haben? Das ist mein erster Punkt. Und dieser ominöse Schlachter Karl konnte ja auch nie ausfindig gemacht werden. Und falls es ihn gegeben hätte, dann hätten sich die günstigen Fleischpreise doch rumgesprochen, oder? Und es hätte doch auch mehrere Leute gegeben in der Stadt, die einen Schlachter Karl gekannt hätten.
Bin ich ganz bei dir. Aber egal wie, wir können es final nicht herausfinden. Die Fleischfrage wird also für immer ein Rätsel der Geschichte bleiben. Und was glaubt ihr zu Hause? Lasst es uns in den Kommentaren auf unserem Instagram-Kanal mordvorort_podcast wissen.
In der nächsten Folge reisen wir zurück zu Pfingsten vor 100 Jahren. Kein gewöhnliches Pfingsten, sondern eines, das sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt einbrennen sollte. Hunderte Hannoveraner verbringen die Feiertage mit Netzen und Keschern an der Leine. Denn die Stadt war im Rausch. Im Knochenrausch.
Ach, der warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze. Aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste. Und den Rest, den schmeißt er weg. Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.